Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiarash Hosseinpour. Kian, ich grüße dich. Wie geht's, wie steht's?
Grüß dich, Philipp. Alles gut bei mir aktuell. Ich ziehe die Ernährung wieder gut durch in Sachen gesunde Ernährung. Nicht vor dem Schlafen gehen, essen, Schlafqualität verbessern. Das war ein bisschen durch den Wind bei mir, als der Ethereum ETF plötzlich genehmigt wurde. Und da sitze ich gerade dran, während die Märkte sich so ein bisschen beruhigen. Da hat man dann ab und zu immer so ein bisschen Zeit, wieder zu sich zu finden in Sachen Routinen und Ernährung und Gesundheit. Wie steht's bei dir?
Also, was Routinen angeht, ich meditiere wieder regelmäßig morgens. Ich lese auch wieder meine Glaubenssätze regelmäßig, was ganz, ganz wichtig ist. So eine kleine Sache, 1-2 Minuten. Kann so einen riesigen Unterschied ausmachen, auch was das Meditieren angeht. Da sollte man sich dann schon 15 Minuten nehmen, was einfach deutlich mehr Klarheit und Ruhe schafft und das Leben echt verändern kann, wenn man es langfristig durchzieht. Also gut, dass wir da wieder dran sind und wir können das auch gerne wieder vermehrt machen, darüber zu sprechen und Leute mitzunehmen und ja, dazu aufzufordern, dran zu bleiben an diesem Thema. Es macht nur wirklich den großen Unterschied mit den Routinen, wenn man dran bleibt. Gerne, über was wir heute sprechen wollen, was wir ja auch schon angekündigt hatten. Wir hatten ja Anfang der Woche hatten wir mehr oder weniger spontan diese ganze Sylter-Geschichte, jetzt großer Staatsskandal, Entlassungen an verschiedensten Orten, weil Leute ein Lied singen und so. Da ist ja gerade, man kann es nur als Ausnahmezustand eines Landes und einer Regierung bezeichnen. Das ist extrem gut angekommen. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken an die vielen, vielen, vielen Nachrichten, die wir erhalten haben. Über 1000 Kommentare und Leute, die sich da klar geäußert haben und uns ja Zuspruch gegeben haben, gesagt haben, toll, wie offen wir uns dazu geäußert haben. Das finde ich ganz toll. Kian, ich hatte dir erzählt, ich wurde angeschrieben von jemand, einem persischen Menschen. Ich weiß gar nicht, welches Geschlecht, wahrscheinlich ein Mann. Und der hat gefragt, warum wir uns nicht zum Tod von Raisi, dem Präsidenten des Irans, geäußert haben, der vor kurzem bei einem Helikopterabsturz umgekommen ist. Und es wurde die Behauptung aufgestellt, dass scheinbar viele Iraner denken, wir wären vom Mullah-Regime bezahlt, um uns nicht zu äußern, schätze ich mal. Also ich weiß ja nicht, wie die normalerweise die Bezahlungsstrukturen dort aussehen, aber wir kennen das ja schon. Das fing eigentlich alles mal an mit Russland. Wer nicht der Meinung ist, dass Russland der Teufel ist und den furchtbarsten Angriff und so weiter, die Situation, die quasi von der Regierung genauso rausgegeben wird, wer die nicht 100% unterschreibt, wer vielleicht eine andere Sicht hat oder so, ist ein Putin-Troll oder wird vom Kreml bezahlt. Da kommen dann Menschen mit Köfferchen und übergeben die dann. Frage ist, ob das dann in russischen Rubel oder in Euro oder US-Dollar ist. Naja, auf jeden Fall, seitdem ist immer so jegliche abweichende Sicht ist ein Putin-Troll oder ist vom Kreml bezahlt. Dann ging's und jetzt ist es quasi jeder, der entweder etwas sagt oder sogar nichts sagt, in unserem Fall, weil wir nichts dazu gesagt haben, da wird man dann jetzt auch schon bezahlt. Dazu habe ich dann auch gesagt, wir haben uns auch bisher noch nicht im erweiterten Maße zu Israel geäußert, zu der Situation in Gaza. Da gäbe es auch vieles zu sagen. Und dann würde das ja bedeuten, wir werden gleichzeitig von den Erzfeinden des Iran und Israel, also sie beide sind ja Erzfeinde, werden wir von beiden von gleichzeitig jetzt bezahlt, damit wir quasi nicht darüber reden. Normalerweise ist es ja so, wenn man etwas ins positive Licht rückt, also zu gut davon spricht, dass sie einem vorwerfen, man sei bezahlt. Jetzt ist es schon so, dass wir Gelder bekommen, wenn wir gar nichts sagen.
Ja, absolut.
Was sagst du dazu?
Abstruse Behauptung. Es gibt einfach Themen, über die will man einfach nicht sprechen, weil die einen vielleicht persönlich selber auch so sehr stören oder nicht stören oder einfach empfindliche Themen darstellen. Ich habe Familie im Iran, ist kein Land, was ich aktuell bereise, aber ist jetzt auch so kein Thema, über das ich groß viel sprechen wollen würde im Podcast. Und wenn Philipp dann gleich sagt, er will zum Beispiel über kein israelbezogenes Thema sprechen, dann akzeptiere ich das, er akzeptiert das bei mir und so, damit hat sich das. Aber es gibt unendlich viele Themen eigentlich, über die man auf dieser Welt sprechen könnte. über die wir auch nicht sprechen, weil wir uns halt eben ein Thema aussuchen, beziehungsweise zwei Themen pro Woche aussuchen und über die halt sprechen. Das heißt, das direkt als irgendwie deuten, zu deuten, ihr habt nicht drüber gesprochen, aber ihr müsst ja drüber sprechen, weil wir sind jetzt irgendwie Nachrichtenkanal, der über jedes Thema spricht, finde ich schon absolut schwachsinnig. Aber an dieser Stelle auch Hut ab vor dir, Philipp, dass du da dieser Person überhaupt erst antwortest. Ich hätte gar nicht erst auf so eine, kann man schon sagen, lächerliche Frage, die so eine Behauptung aufstellt. Ich hätte da gar nicht erst drauf geantwortet, weil ich es so lächerlich finde. Aber du nimmst dir da die Zeit, du antwortest drauf und gehst dann auch auf diese Person ein. Aber ja, nur noch mal hier, um das klarzustellen.
Ich kriege hunderte Nachrichten pro Tag und es ist so quasi, mal habe ich irgendwie 5 Minuten Zeit, dann gehe ich in den Ordner rein von den Nachrichten, die ich halt, ne, wenn die mich vollpflastern würden, wäre es unmöglich. Und dann lese ich halt mal 4 durch und da war die halt dabei und da dachte ich, komm, darauf gehst du mal ein, weil es schon, ja. Aber da siehst du, was Leute alles denken, was sie sich in ihren Köpfen zusammenspinnen. Es gibt einfach auch Themen, da macht es keinen Sinn. Kian ist Perser. Er hat keinen Vorteil, er hat nur Nachteile, wenn er davon redet. Wenn er Familie da unten hat, dann wäre es schön blöd, sich jetzt in diesen Konflikt einzumischen. Ich bin kein Israeli, ja. Aber es gibt bei manchen Diskussionen aktuell nur Verlierer, wenn man das sagt, was man denken würde. Ja? Und deswegen, wir müssen nicht alles besprechen. Ich denke, wir lehnen uns sehr, sehr weit aus dem Fenster. Wir sind wahrscheinlich der Podcast in Deutschland, der sich am weitesten aus dem Fenster lehnt, unangenehme Themen anspricht, Themen, für die man von der Presse, von der Politik attackiert wird. Das machen wir quasi am laufenden Band. Ja. Aber und da gibt es quasi Leute, die sagen, nee, das ist noch nicht extrem genug. Das müsst ihr auch noch sagen. Und da müsst ihr auch noch den Finger in die Wunde legen.
Mhm. Okay. Das hast du aber gut gesagt. Es gibt bei manchen Themen wirklich nur Verlierer. Und dann macht es auch einfach keinen Sinn. So, Punkt.
Jo. So, kommen wir zum heutigen Verlierer. in dem Falle, ja. Also, es gibt viele Verlierer bei diesem Thema. Ich will, das soll jetzt gar kein Diss sein an den guten René. Es geht um René Benko. René Benko, sehr talentierter Österreicher. Ich denke, das kann man mal ganz klar so sagen. Der ist self-made Multimilliardär geworden. Aktuell ist er das sehr wahrscheinlich nicht mehr. Also weder Multi noch Milliardär. Obwohl er wahrscheinlich über ein signifikantes Vermögen verfügt. Man spricht von mehreren 100 Millionen Euro nach wie vor an Immobilienbesitzen und wer weiß, in wie vielen Kanälen das noch ist. Da gab es erst eine sehr, sehr spannende NDR-Dokumentation dazu. Wir blenden da mal gerade den Anfang ein. Wir haben das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kann ich euch nur raten, die ist wirklich gut gemacht. Da sieht man auch die Struktur und schöne, schöne Immobilien vor allem, in die, die ihm womöglich noch gehören. Wir schauen es uns gerade mal an.
Sein erster öffentlicher Auftritt seit Monaten. René Benko, einst Multimilliardär, starker Mann hinter Karstadt Kaufhof, Liebling der Politik. Auf dem Weg ins Insolvenzgericht Innsbruck. Mit seinem Signa Imperium hat er gerade eine der größten Pleiten Europas hingelegt. Und dabei auch den Galeria-Konzern mitgerissen. Im April 2024 sagt Benko hier vor Gericht, bei ihm sei kein Geld mehr zu holen. Kann das sein? Seine Signa schuldet ihren Gläubigern Milliarden. Hat Benko noch kurz vor der Pleite Geld in Sicherheit gebracht?
Ja, also um was geht es? Es geht um mit den größten Immobilienskandal, wenn man so möchte, und die größte Immobilienpleite Europas. Ja. Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass die Signa Holding des österreichischen Unternehmers und Milliardärs René Benko, der auch die Kette Galeria Karstadt und Kaufhof gehört, Insolvenz angemeldet hat. Und Kian, ich weiß nicht, hast du das richtig mitbekommen? Hast du dich mal näher mit dem Thema beschäftigt?
Mhm. Ich habe mir die Doku angeschaut und mir war das Ausmaß von dem Ganzen gar nicht bewusst. Ich fand es dann aber gleich interessant, weil meine Voreinstellung, wenn ich solche Immobilienmilliardäre mitbekomme, ist eigentlich immer, wie werden diese Menschen reich, indem sie das Kredit Schaffungssystem, was wir so haben, ausnutzen.
Genau.
Geld quasi in diese Welt setzen, damit Güter kaufen, sich Rendite aus diesen Gütern holen, von Geld, was sie eigentlich gar nicht besitzen. Aber in diesem Fall scheint es nicht ausschließlich oder nicht größtenteils der Skandal zu sein, dass hier jemand einfach smarterweise das Geldschaffungssystem, was wir so haben, ausgenutzt hat, sondern viel Lobbyismus, viel politischer Einfluss. Olaf Scholz ist involviert teilweise. unfertige Bauprojekte in Hamburg.
Wo ist er eigentlich nicht involviert?
Er ist der Kanzler.
Der gute Olaf.
Und ihm wird ja aktuell schwerer Betrug, Geldwäsche vorgeworfen. Also du hast gesagt, er ist einer der ein sehr talentierter Mann, wahrscheinlich talentiert im Betrügen und eben in Dingen aufbauen und verkaufen, wie sie nicht sind, weil er ja wohl auch extrem einflussreichen Menschen viel, viel Geld schuldet. Und das muss man halt erstmal hinkriegen, da in diese Position zu kommen, sehe ich genauso, dass diese Leute dir ihr Geld anvertrauen und dass du am Ende aber tatsächlich gar nicht das machst, scheinbar, was du vorgibst, sondern ein Kartenhaus aufbaust, was jetzt so scheinbar zerbrochen ist. Das ist mit Sicherheit ein Talent, ob das was Bestrebenswertes ist, glaube ich, sehen wir beide nicht so. Aber ein sehr, sehr krasser Aufstieg und Fall.
Nee, auf jeden Fall. Also um das ein bisschen mehr einzuordnen, wie ich das meine, ja. Ein Massenmörder kann kreativ sein oder intelligent sein. Das per se ändert nichts daran. Ja? Also ich kann einen Menschen verachten, ich kann es für nicht gut heißen, ich kann sagen, das ist absolut scheiße gelaufen und trotzdem kann ich sagen, dieser Mensch hat gewisse Talente. Und da kommt einer, der ab 1995 Dachböden zu Luxuswohnungen ausgebaut hat. Ja, also René Benko hatte damals im jugendlichen Alter erkannt, dass ganz viele Dachböden für ein Appel und ein Ei zu bekommen waren. Die hatten fast keinen Wert. Hat die aufgekauft, hat das Kreditbeschaffungssystem oder das Geldbeschaffungssystem, wie du gesagt hast, hat er genutzt, hat sich Kredite geholt, damals zu sehr niedrigen Zinsen. Beziehungsweise ganz damals waren sie noch gar nicht so niedrig, sie wurden dann erst so niedrig und da hat er auch so einen mega Aufschwung gehabt und hat das zu Luxuslofts ausgebaut und hat damals schon also eine Menge Geld verdient, natürlich nicht in diesen Maßen und hat es dann geschafft, ein riesiges Immobilienimperium aufzubauen. Wir können gerade mal schauen, die Tagesschau schreibt hier folgendes, Zitat, die Signa-Gruppe ist europaweit aktiv, allein der Bruttovermögenswert der Immobiliensparte liegt nach Unternehmensangaben bei 27 Milliarden Euro. Zum Mutterkonzern Sigma Holding gehört auch die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Die Signa-Gruppe hat hohe Schulden bei Banken. Mitte des Jahres sprachen Insider von Gesamtschulden in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro. Und aufgrund ausbleibender Zahlungen wurden schon im Oktober 2023 die Bauarbeiten am Prestigeprojekt Elb Tower in der Hamburger Hafencity gestoppt. Ich war ja erst in Hamburg, konnte es sehen. Das ist schon tragisch, wenn man sieht in so einem, ja, jetzt aktuell sieht man es auch öfters, aber bis vor ein paar Jahren war das in Deutschland noch undenkbar. Ja, dann hätte das jemand anderes übernommen, dann wäre das weitergebaut worden. Aber dass da so riesige Prestigebauten brach liegen, es gibt in der Nähe von Stuttgart bei uns auch eine, die seit Jahren ist da nur noch das Gerüst darum, da wird nichts mehr weitergebaut. Das kennt man eigentlich so nicht aus Deutschland. Ja. Ja,
vielleicht mal, Philipp, zur Person René Benko. Wer ist er jetzt? Wir wissen zum einen, er schuldet vielen Menschen sehr, sehr viel Geld, mehr als 2 Milliarden Euro. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, aber auch ausländische Behörden ermitteln gegen jemanden, der 2019 noch auf der Forbes-Liste The World's Billionaires stand. Und der soll jetzt kein Milliardär mehr sein. Und du hast ja gerade schon gesagt, er soll ja wohl aus einfachen Verhältnissen gekommen sein. Dazu einfach mal, wo er kommt, zu seinem Hintergrund. Er ist in Innsbruck geboren, also Österreich, und dazu hat eine österreichische Zeitung im Jahr 2011 Folgendes geschrieben. Wer ist der 34-jährige Investor, der mittlerweile Immobilienkönig Karl Vlaschek Konkurrenz macht und sich im Wiener Palais Harrach sogar dessen Untermieter ist? Nun ein sehr selbstbewusster Herr, der sich aus einfachen Verhältnissen hinaufgearbeitet hat. Benko wurde nämlich als Sohn eines Tiroler Gemeindebeamten und einer Kindergärtnerin geboren. Weil ihn das Business mehr als die Schule interessierte, ließ René mit 18 die Matura sausen. Also wenn man das liest und dieser Betrug noch nicht passiert ist, denkt man ja erstmal, okay, Macher an dieser Stelle.
Ein absoluter Macher. Ja, er ist auch ein absoluter Macher, Kian. Guck mal, der kann ja ein Betrüger sein, aber Milliardenimperium und Betrüger, der hat ein Milliardenimperium aufgebaut. Das steht mal so fest. Wie das dann am Ende irgendwann gelaufen ist und ob das einen schiefen Weg gegangen ist, anderes Thema, aber der ist auf jeden Fall mal ein krasser Macher.
Genau, und zu seinem Lifestyle steht, am Wochenende geht er gerne in seine Villa am Gardasee oder zu Jagdausflügen in sein Tiroler Jagdrevier ein. Der Besitzer einer modernen Villa am Hungerberg verfügt über die standesgemäßen Accessoires, den Ferrari in der Garage, ein Privatjet am Flughafen und Drucken von Warhol an den Wänden. Und in 2021 hat Forbes sein Vermögen auf 5,6 Milliarden Dollar geschätzt. Das heißt, er war damals der drittreichste Österreicher. Und das, obwohl, wie du schon gesagt hast, seine Anfänge in den 1990er Jahren mit Dachböden anfingen. Und damals, im Jahr 2000, gründete er mit seinem damals schon millionenschweren Freund Karl Kovarik die Immofinna Holding, die dann später zur Signa Group geworden ist.
Ja. Ja, ja, die Signa Holding ist, ich meine, jetzt sieht natürlich alles anders aus. Jetzt kann man sich, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ich erinnere mich noch vor einigen Monaten, da konnte man sich den Schuh, also den Fußabtreter der Signa holen oder Kaffeetassen oder so, weil alles versteigert wurde, also zwangsversteigert. Und das floss alles in die Insolvenzmasse mit ein und da haben sich dann halt, da konntest du dir seine Ledersessel, seinen Konferenztisch, alles halt, ja, alles kam unter den Hammer. Das wird wahrscheinlich auch schon versteigert worden sein. Und ja, jetzt ist natürlich ist das immer so, wenn es jetzt zusammengebrochen ist, dann, ah ja, und guck ihn dir an und der Vollidiot und so. Alles schön und gut. Dieser Mann hat natürlich zum Niedrigzinsphase sich massiv nach oben gehebelt. Das hat er, man könnte sicher auch sagen, rücksichtslos gemacht. Er hat also sein Immobilienportfolio anwachsen lassen, hat das neu bewerten lassen, die Mieten angehoben. Als er die Mieten angehoben hat, bekam er durch die Banken eine höhere Bewertung seines Gesamtimmobilienwertes. Dadurch hat er eine stärkere Kreditierung bekommen, also in einen noch höheren Kreditrahmen, war in der Lage wiederum noch größere Objekte zu kaufen. Wir reden nicht hier von, der hat sich 20 Einfamilienhäuser gekauft. Nee, der hat sich Prestige-Immobilien in Manhattan gekauft. Er hat sich Elbtower Hamburg Bauprojekt, ja, neuer Gänsemarktpassage in Hamburg, das Karschhaus in Düsseldorf, also die Leute, die jeweils aus den Städten kommen, werden es wahrscheinlich kennen, das ist ein Luxuskaufhaus, neue Handels- und Büroflächen in Stuttgart, ich weiß, wo die sind, dann das Main-Tor-Haus im Berliner Alexanderplatz, das Stadtquartier in der Münchner Innenstadt, er hat aber einige große, große Immobilien, wirkliche Filetstücke in der Münchner Innenstadt, er hat das Geschäftshaus am Opernplatz in Frankfurt, also da sind schon die richtigen Klopper dabei. Der hat halt wie eine Krake das Ding immer weiter aufgekauft, immer weiter aufgebaut. Und das hat funktioniert, solange die Zinsen so niedrig waren. Ja. Und wo die dann, er hat wahrscheinlich viele variable Zinsen gehabt. Und wo die dann natürlich so rapide angehoben worden sind, um das Ganze jetzt mal so fast forward zu machen, da hat sich ihm dann irgendwann die Luft abgedreht.
Genau, du hast eine Sache nicht erwähnt. Er hat auch die Karstadt-Gruppe erworben, das war 2012.
Ja, natürlich, ganz klar.
Inklusive des Berliner KDW und 16 Karstadt-Immobilien für 1,1 Milliarden damals, ja. Zusammen mit israelischem Diamantenhändler Benny Steinmetz, sodass den beiden zusammen 75% von Karstadt gehörten.
Na gut, der Benny Steinmetz. Ja, der Benny Steinmetz, gute Frage, ob der auch belangt wird aktuell, das weiß ich nicht. Ja, also das kann vielleicht, wenn Leute betraut sind mit dem Fall, ich weiß nicht, ob er da jetzt auch mit drin hängt oder ob er ja in einem Land ist, das ihn da möglicherweise jetzt aktuell nicht belangt. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Er hat immer Tricks. Also auch jetzt die Frage: Hat er betrogen oder war er schlau genug und hat Tricks angewendet, um Steuern umgehen zu können, to evade taxes? Ja. Beispielsweise, er hat zum Beispiel bei dem Deal, den wir gerade gesprochen haben, Karstadt-Gruppe Signa Holding, hat er mit Benny Steinmetz die Zahlung von 4,5 Millionen Grunderwerbsteuer mit einem Steuertrick quasi umgangen. Wir blenden mal gerade ein, wie er das geschafft hat.
Zu dem Paket gehört auch das Karstadt-Haus in der Kölner Innenstadt, finanziert mit einem Kredit der russischen Sberbank. Rund 4,5 Millionen Euro an Grunderwerbssteuer wären allein für den Kölner Deal fällig gewesen. Doch Benko und Steinmetz zahlen nichts. Mithilfe seiner Steuerfachleute und Unternehmensberater hatte Benko mal wieder alle Register gezogen. Share Deal lautet die Zauberformel, zu Deutsch etwa Anteilsgeschäft. Dabei wird nicht die Immobilie selbst gekauft, sondern Anteile an der Gesellschaft, der das Gebäude gehört. Benko und Steinmetz kaufen diese Anteile über zwei Luxemburger Tochterfirmen. Der Trick? Eine Firma kauft 94,9%, die andere 5,1% der Immobilie. denn unter 95% wird keine Grunderwerbssteuer fällig. So sparten Benko und Steinmetz Steuern in Millionenhöhe.
Ja, und dann gab es da auch noch weitere Fälle. Es gibt viele Fälle, aber nur mal, um die paar Illustren hier aufzuzählen. Nur wenige Wochen zuvor wurden Benko und sein Steuerberater in Wien aufgrund eines Bestechungsversuches des kroatischen Premierministers verurteilt. Also verurteilt. Benko wollte dadurch ein in Italien gegen ihn laufendes Gerichtsverfahren zu seinen Gunsten beeinflussen. Das ist schon high level.
Lobbyismus kann man das eigentlich nicht mehr bezeichnen.
Da bist du schon, wie soll ich sagen, der Oberbabbo, wenn du den kroatischen Premierminister bestichst, damit er wiederum in Italien Einfluss auf ein laufendes Gerichtsverfahren gegen dich nimmt und versucht, das dann zu deinen Gunsten zu beeinflussen, wahrscheinlich um es fallen zu lassen dann, ja. Also, es gibt hier auch interessant das Statement von Wikipedia. Im Frühling 2021 kritisierten Bloomberg und der Westdeutsche Rundfunk regelmäßige Auswertungen von Immobilien der Signa Holding und damit verbundene Ausschüttungen von Geldern ohne entsprechende Gewinne aus operativen Einnahmen. Ja, bedeutet eine Höherbewertung, sie haben sich Gewinne ausschütten lassen und damit Liquidität aus der Substanz rausgenommen, ohne dass jetzt im Zweifelsfall die Mietpreise verdoppelt wurden und plötzlich viel mehr Einnahmen da waren. Ja, und dann schlussendlich November 2023 war der Zeitpunkt, wo die Signa Holdings Insolvenz angemeldet hat. Ich weiß nicht, Kian, ob ich es dir mal erzählt habe. Ich bin nicht selber betroffen oder so, aber ich kenne einige sehr enge Freunde von mir, die dadurch betroffen sind. Ich möchte da jetzt auch keine Firma nennen, aber ein sehr erfolgreiches Unternehmen eines Freundes von mir aus Stuttgart, der hat an die Signa bzw. an René Benko damals, ich glaube, da gab es eine Merge, er hat das Ding übernommen und da sollten viele Millionen ausgeschüttet werden. Dann gab es einen sogenannten SPAC und das Ganze wurde quasi mit einem Preis an die Börse genommen. Jedenfalls, es ist ja, um das kurz zu machen, ich weiß noch, dass einige Leute, die hatten eine Haltefrist, also sie durften ihre Anteile nicht gleich verkaufen. Wenn sie das gemacht hätten, wären sie noch deutlich, deutlich besser rausgekommen. So, und die hatten, ich glaube, eine einjährige Haltesperrfrist. Und in diesem Jahr sind die Anteile immer weiter gefallen und gefallen und gefallen, weil auch die Nachrichten, die zur Signa rauskamen, immer dramatischer wurden. Und am Ende sind die waren irgendwie mal so bei 12 Euro oder so der Anteil. Und am Ende sind sie, glaube ich, bei, ich mag mich jetzt irren, 17 Cent, glaube ich, rausgegangen. Mhm. Ja, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass Leute, die gedacht haben, der eine kriegt 8 Millionen, der kriegt 12 Millionen, also gedacht haben, dass ihre Pakete so viel wert sind, noch mit ja gar nichts rausgegangen sind. Ja, das ist schon, da gibt es also, und das sind jetzt nicht die mächtigen Player, von denen wir reden, denen er Geld schuldet, die ihn investiert haben. Einer davon ist ja zum Beispiel der reichste Hamburger und einer der reichsten Menschen Deutschlands, Klaus-Michael Kühne. Und dem gehört die Firma Kühne und Nagel. Ich glaube, er hat es jetzt gegründet wurde es von August Kühne. Das wird wahrscheinlich sein Vater gewesen sein. Und der hat ihn dann am Ende, da gab es ja in der Bildzeitung so die große Story, wo er gesagt hat, er ist aufgestanden in seinem Hotel The Fontenay in Hamburg. Da hatten sie sich getroffen, René Benko und er. Benko hat darum gebettelt, hat gehofft, eine Finanzierung noch zu bekommen, weiteres frisches Kapital, um das Fortbestehen der Signa noch einige Zeit weiter zu gewähren. Und Klaus-Michael Kühne ist aufgestanden und ich glaube, er sagte irgendwie die Worte, das Vertrauen ist zerstört. Und das war's dann quasi. Er hat keine weitere Finanzspritze bekommen und dann ist der ganze Laden zusammengefallen.
Mhm. Okay, du hast jetzt vieles auf einmal erwähnt. Du hast gesagt, er hat zum einen auch kleinere Anleger betrogen. Größtenteils hat er auch das Geldsystem so über Geldmengenausweitung, über Kredite ausgenutzt. Das war auch das wahrscheinliche Motiv hinter den Kaufhausdeals, bei denen er Mieten steigerte, Immobilien in guter Lage gekauft hat und dann einfach neu bewerten ließ und basierend auf dieser Neubewertung Kreditvolumen, wie du schon gesagt hast, erhöht hat, aber dann im Umkehrschluss dieses Geld rausgeschleust hat und sich quasi selbst vereinnahmt hat oder in andere dubiose Firmenstrukturen durchschleichen lassen hat. Und das ist halt reiner Betrug. Und da muss ich auch ganz klar sagen, Philipp, das zeigt einfach auf, wie verrottet zum einen unser Geldmengenausweitungs Kreditsystem ist, was für Leute die Geldmenge ausweiten, durch was für Leute die Inflation zustande kommt, weil das, was ja von den Zentralbanken so als angebliches Narrativ verkauft wird, ist, hey, Zinsen niedrig gehalten, fördert Innovation, Unternehmen können in Sachen Technologie und insgesamt allgemein Wohlbefinden in der Welt Kredite aufnehmen, um die Kosten eben in die Zukunft zu verlegen, aber im Hier und Jetzt mehr Arbeitsplätze zu schaffen, eine höhere Wirtschaftsleistung zu schaffen, im Grunde genommen ein besseres Leben zu schaffen. Aber hier ist ja nichts von dem Ganzen passiert. Er hat sich Geld geholt, hat irgendwelche Scheinprojekte aufgebaut, wie jetzt hier Kaufhäuser, die dann gar nicht profitabel waren, die er sich da ja gekauft hat, einfach nur um sein Kreditvolumen zu erhöhen, um dann dieses Geld wieder hintenrum rauszuziehen.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ein Riesenkonstrukt gewesen. Man kann sich auch mal anschauen, wie er das wahrscheinlich im Fall von Galeria Kaufhof und Karstadt gemacht hat. Wahrscheinlich werden die meisten Leute in einer Stadt leben oder in der Nähe einer Stadt, wo es einen Galeria Kaufhof oder einen Karstadt gibt oder gab. Bei uns in Stuttgart steht das jetzt gerade leer, dieses Gebäude. Ich lese gerade mal vor hier. Benkos wahrscheinliches Motiv hinter den Kaufhausdeals. Benkos größter Coup ist vermutlich sein Einstieg zuerst Karstadt und später Kaufhof. Dass es ihm um die Rettung des traditionellen Kaufhausgewerbes ging, darf gerne bezweifelt werden. Das bezweifle ich auch sehr stark. Sehr viel interessanter waren für den Immobilienmogul die Gebäude und Grundstücke in allerbester Citylage. Sprich, er hat vordergründig gesagt, ich will die Arbeitsplätze erhalten, ich möchte, dass diese Leute weiterhin hier arbeiten und dass das Geschäft aufrechterhalten wird. Die Bewertungen der Immobilien, die diese Firmen wiederum gehalten haben, das war das Interessante für ihn. Als Vermieter kassierte Signa bei den Warenhauskonzernen, der ja ebenfalls zur Signa gehörte, extrem überhöhte Mieten und trug damit zum finanziellen Niedergang der Warenhäuser entschieden bei. Für Benko aber rechnete es sich trotzdem. Die hohen Mieten steigerten den Wert der Immobilie, was wiederum höhere Kreditaufnahmen ermöglichte. Also, er hat quasi etwas übernommen. Dann hat er gesagt, ich steigere die Mieten massiv und wir wissen ja alle, dass also Kaufhof und Karstadt, das war schon lange kein Erfolgsmodell mehr, weil einfach viel weniger Leute überhaupt noch, die Leute kaufen online ein, es hat sich viel geändert, man geht halt einfach nicht mehr so in diese Kaufhausketten rein. Und er hat trotzdem die Mieten massiv gesteigert, hat dadurch es geschafft, einmal die Liquidität rauszuziehen, dann waren die irgendwann pleite, dann hat er gesagt, okay, dann entlassen wir die halt, dann hat er ja trotzdem diese Top-Immobilienlagen gehabt, also diese Filetstücke mitten in der Innenstadt in Deutschland, in Stuttgart war das, auf der Königstraße, direkt auf der Königstraße, ich weiß ganz genau, wo beide Objekte stehen, und hat durch die am Anfang höheren Bewertungen, weil die Mieten so hoch waren, wurde eine höhere Rendite ausgewiesen, das ROI war höher, und hat dadurch dann wiederum bei den Banken eine höhere Bewertung bekommen. Er war auf dem Zettel reicher, er hat eine fette Miete kassiert, hat die rausgezogen und hat mehr Kredite dafür gewährt bekommen.
Genau, und in Sachen Galeria Karstadt Kaufhof, wir haben ja gesagt, es gab zum einen diese Kreditschöpfung, bei der ich ja auch schon so sage, das ist eigentlich alles, was falsch ist und verrottet ist an unserem System, dass es eben ungleichmäßig aufgeteilt rausgegeben wird, diese Kredite unverhältnismäßig, die dann die Geldmenge insgesamt entwerten, wodurch Inflation entsteht und den Leuten ihr Geld quasi, ihre Arbeitskraft in Form des Geldes beraubt wird, ihre Kaufkraft. Aber das hat er nicht nur über die Banken gemacht, sondern er hat ja auch, wie du schon gesagt hast, hier versucht, den kroatischen Premierminister zu bestechen. Er hat sich aber auch politisch in Deutschland sehr stark gemacht. Zum Beispiel hat Galeria Karstadt Kaufhof 2021 aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Staatshilfe in Höhe von 460 Millionen Euro zur Überbrückung der Lockdown-Folgen bekommen, obwohl sich das Unternehmen bereits in Schwierigkeiten befand und Benko bereits einen schlechten Ruf hatte. Zitat an dieser Stelle, kurz nach dieser Unterstützung aus Steuergeldern gönnte sich Benko einen echten Picasso für 17 Millionen Euro.
Scheiße. Vor allem, das ist schon sehr, sehr dreckig, wenn du das überlegst. Der Staat, der Stabilisierungsfonds zahlt Steuergelder aus, um Galeria Kaufhof und Karstadt zu retten. Jetzt möchte ich hier aber sagen, das ist nicht nur der Benko, der hier ganz falsch gewickelt ist. Der hat nur die Kohle angenommen. Wer bewilligt sowas? Ja? Welche wahrscheinlich korrupten Menschen bewilligen es, dass in ein Pleiteunternehmen oder ein Unternehmen, das kurz vor der Pleite steht, nochmal extra Kohle reingebuttert wird, wissend, dass die Mieten so hoch sind. Also er konnte dann gleichbleibend seine hohen Mieten verlangen, denn die Gelder aus dem Stabilisierungsfonds sind wahrscheinlich auch in die Refinanzierung der jeweiligen Immobilien, dass sie dort bleiben konnten, geflossen. Und er hat sich das dann wieder hintenrum rausgezogen. Also ist schon interessant. Und wir lesen hier wieder von einem Namen, der auch beim Warburg-Skandal um die Cum-Ex-Geschäfte auftaucht, beim größten deutschen Finanzskandal überhaupt, Wirecard, den wir hier auch auf diesem Kanal befasst haben, ist immer wieder ein Name, der fällt. Das ist der Name von Olaf Scholz, damaliger Oberbürgermeister von Hamburg, heute unser hochgeschätzter Bundeskanzler. Über die Staatshilfe haben Olaf Scholz und Peter Altmaier in ihren Positionen als Finanz- und Wirtschaftsminister entschieden. Beide saßen zu diesem Zeitpunkt von Amts wegen im Kuratorium der RAG-Stiftung, gegründet, um die Abwicklung des subventionierten deutschen Steinkohlebergbaus zu bewältigen. Die RAG-Stiftung ist seit 2017 auch an der Signa Prime, einer Immobilientochter der Signa Holding, beteiligt gewesen. Daher ist es naheliegend, dass die Kuratoriumsmitglieder der Stiftung ein Interesse an der Rettung von Galeria Karstadt Kaufhof hatten, weil die Signa Prime Eigentümerin einer Vielzahl dieser Kaufhäuser ist. Um das Vorlegen müssen einer Konzernbilanz zu umgehen, war Österreichs Steuerberaterin des Jahres 2019 im Bereich Immobilien Karin Fuhrmann behilflich und reizte dabei die Grenzen des Legalen bis zum Äußersten aus. Sie saß ebenfalls in der Privatstiftung von Benko sowie im Aufsichtsrat der Galeria Karstadt Kaufhof.
Ja, absolut verrückt. Und da endet es nicht mit politischer Einflussnahme. Auch der damalige österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer war wohl verstrickt mit Benko, denn der hat für seine Beratertätigkeiten für ihn über viele Jahre hinweg viele Millionen und viele verschiedene Aufsichtsratsposten in den Tochterfirmen der Signa Holding gehalten. Auch der damalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz hatte sehr engen Kontakt mit René Benko, hat ihn sogar auf einer Staatsreise 2018 nach Abu Dhabi begleitet. Und lustig auch hier, ähnlich wie Olaf Scholz, vor einem Untersuchungsausschuss zu Details befragt, sagte Benko, er könne sich nicht mehr erinnern.
Aber natürlich nicht. Also der schöne Sebastian, der hatte eine Wahnsinnshaarpracht, der gute Sebastian Kurz. Ich erinnere mich noch genau, wo sie nach Abu Dhabi gereist sind, und das war, da wollte der Benko, dass Sebastian Kurz, der natürlich hervorragende Kontakte in die ganze Welt hatte, in seiner Rolle als Bundeskanzler Österreichs, dass Benko den potenziellen Investoren vorgestellt wird, den reichen Ölscheichs in den Emiraten, ja. Und dazu kam es ja dann auch, dazu dann später mehr, denn er hat es wirklich geschafft, und das muss man ihm lassen. Er ist ein unglaublich guter Netzwerker gewesen. Er hat es geschafft, Kontakte aufzubauen, Leute mit einzubinden. Ja, also wir sprechen hier nicht von moralisch, ob das korrekt ist oder nicht, sondern einfach vom Fakt, das hat er gemacht. Er hat die Dreiviertel der Politik Österreichs eingebunden, hat denen allen überall schöne Plätze gegeben. Ja, dann waren die ihm wohlgewollt bei der Vergabe von Immobilienprojekten. Er war wahrscheinlich einer der ersten, der von Verkäufen erfahren hat. Die Banken haben ihm gerne die Kredite gegeben, und aber eben nicht nur in Österreich, sondern er hat das dann irgendwann auf Deutschland ausgebaut. Wie gesagt, der Name Olaf Scholz fällt öfters und später sogar dann weltweit.
Genau, und da muss man wohlbemerkt sagen, das ist schon, wenn man oftmals auf Länder im Mittleren Osten oder generell grundsätzlich in anderen Kontinenten der Welt schon sagt, ah, die sind da alle so korrupt und in Afrika sind alle so korrupt. Das hier, das ist die Definition von Korruption. Du fliegst mit dem Kanzler von Österreich in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi. Was sollen die denn denken, wenn der den da als seriösen Unternehmer vorstellt? Das ist das Maximum an
Klar.
potenziellem Social Proof, den du da haben kannst als Unternehmer, den du dir dann erkauft hast. Also mehr Korruption geht nicht.
Also das hat er schön gesagt, der Kian. Es ist, da gibt es keinen Widerspruch. So ist es. Nur bei uns denken immer noch viele Leute, oh nee,
genau, im Westen, in Europa gibt's sowas nicht. Die machen sowas nicht.
Ja. Ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich viele Leute denken irgendwie, wenn sie an Italien denken, denken sie Mafia, okay, die sind sicher schon korrupter, aber Deutschland war irgendwie immer so, wenn du mit Leuten redest, so, nee, sowas passiert hier nicht. Ja, ganz klar. Schauen wir uns mal ein paar interessante Deals an, beispielsweise den Deal mit Berlin. Benko verspricht im Zuge der Karstadt-Krise, 4 Standorte mindestens 3 Jahre weiter zu erhalten, sodass die Beschäftigten dort, die Angestellten, ihre Arbeit behalten. Ja, klingt ja soweit mal gut. Um Arbeitsplätze zu sichern, sagt er 45 Millionen Euro an eigenen Investitionen zu, verlangt aber im Gegenzug Baugenehmigungen für Großprojekte. Der Deal wurde von Ex-Außenminister Joschka Fischer eingefädelt, den sehr viele Leute älteren Jahrgangs sicher auch noch kennen. Also nochmal, um das zu erklären. Er sagt quasi, er merkt, der Staat ist daran interessiert, diese Arbeitsplätze zu erhalten. Warum ist das so? Kann ich auch sagen. Der Staat will, dass diese Stimmen möglichst bei ihnen bleiben. Dass die Leute, die arbeitslos werden, sagen nicht, ihr habt das verursacht, um dann für eine andere Partei zu stimmen. Sie wollen also den Wählerfrieden irgendwie behalten. Sie wollen zeigen, dass sie dahinter sind, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, dass diese Leute wiederum wohlgemerkt auch Steuern zahlen können und nicht vom Sozialamt abhängig sind. Ja? Macht also durchaus Sinn. Benko sagt, okay, ich zahle hier 45 Millionen Euro ein, aber im Gegenzug, und das ist ja fast schon Erpressung, wenn man so möchte, man kann auch sagen, es ist halt der Deal, im Gegenzug möchte ich Baugenehmigungen haben für Großprojekte, um wiederum weitere Kaufhäuser oder weitere Bauprojekte, ob die jetzt für Privatwohnungen sind, wie auch immer, um diese bauen zu können. Und so hat er natürlich, es ist schon schlau gewesen.
Das ist Verhandlung, Philipp. Das ist Verhandlung. Da ist ein smarter, korrupter und intelligenter, sehr intelligenter Betrüger auf einen Grünpolitiker gestoßen und hat mit ihm verhandelt. Und jetzt kommt ja das Verrückteste. Die Baugenehmigungen für Benko waren rechtlich bindend, während seine Versprechungen, Arbeitsplätze zu sichern, es nicht waren an den Berliner Senat. Und das ist ja wirklich, auf ganzer Ebene hat dann halt eben der Berliner Senat, der Bürgermeister, der sich dann Michael Müller damals im August 2020 noch hingestellt hat und gesagt hat, das ist ein guter Tag für Berlin. 4 Jahre später waren die 2 Standorte bereits geschlossen. Die wurden halt gescammt, die wurden übers Ohr gehauen und die waren einfach nicht kompetent in der Lage zu sein, hier einen Deal auszumachen, der zumindest, selbst wenn er unfair ist, auch wirklich so rechtlich bindend ist und ausgeführt wird. Da stößt halt ein Hai auf ein kleines Lämmchen, was es irgendwie in diese Position geschafft hat.
Eine Sardine. Ja. Eine grüne Sardine. Ja, also ist ganz klar. Ja, und da muss man auch, also kann ich das nachvollziehen? Ja, ich kann das nachvollziehen. Das sind Beamte, die dort liegt auch nicht ihre Kompetenz. Ja, und er ist der White Shark, er ist der Hai, er ist der Dealmaker. Ja, das erinnert mich immer so ein bisschen, ich denke immer ein bisschen an den Trump. Wer den Hintergrund von Trump kennt, New York, eines der härtesten und kämpftesten Immobilienmärkte der Welt. Wer sich auch dort durchgesetzt hat, wenn du dort the big man wirst, ja, dann ist eines ganz klar, dann musst du mit allen Wassern gewaschen sein. Dann musst du jeden Trick kennen, und zwar bevor es das Gegenüber bei dir anwendet. Und schauen wir uns das Ganze hier mal an, die Aussage des Senats im Anschluss. Zitat, die Liquidität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens, damit ist die Signa gemeint, wurde aber auch nicht überprüft, da sie nicht ausschlaggebend waren. Blenden wir gerade mal ein.
Ja, eine nächste Affäre, die hier, wo Olaf Scholz, unser aktueller Kanzler, direkt involviert war, ist das Hamburger Bauprojekt Elbtower gewesen. Das hatte auch Olaf Scholz damals als einer seiner letzten Amtshandlungen als Hamburger Bürgermeister ja sehr, sehr stolz vorgestellt. Und die Signa, René Benkos Baufirma, sollte das Projekt umsetzen, bekam den Zuschlag für das Baugrundstück, obwohl die anderen Bewerber sogar bis zu 13 Millionen Euro mehr geboten haben sollen.
Ich meine, jetzt kann man ja sagen, okay, wenn man als Stadt sagt, hier geht es nicht nur um die Kohle, sondern es geht darum auch, welches Konzept ist das Beste und das Nachhaltigste für die Stadt. Dann würde ich auch verstehen, okay, die anderen Konzepte waren nicht so gut, die haben vielleicht mehr Geld geboten, aber wir nehmen das in einer perfekten Welt, was für die Stadt und die Bürger dieser Stadt am besten für die Zukunft ist, ja. Glaube ich das? Nein, auf keinen Fall. Ja. Benko soll sich ja aber auch laut den Unterlagen des Hamburger Senats bereits 2013 mit Olaf Scholz getroffen haben. Und über den Kauf des Hamburger Alsterhauses zu sprechen, ist auch eine sehr große Immobilie. Kurz vor der Auftragsvergabe für das Elbtower-Projekt soll sich Benko erneut mit Scholz getroffen haben. Auf Vermittlung des österreichischen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, von dem hatten wir vorher schon gesprochen, der hat schon einige Millionen kassiert, der sehr eng mit Benko verbandelt ist.
Da wieder zum Thema Korruption, also auch hier wieder den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler als Connection nutzen, um an Scholz ranzukommen und Scholz dann, ich weiß nicht, ob Scholz da selber in irgendeiner Weise finanziell von profitiert hat oder ob es vielleicht einfach ein auf Vertrauensbasis, ein auf du schuldest mir was, ich schulde dir was gegenüber beispielsweise dem Ex-Bundeskanzler aus Österreich war oder andere Dinge, das weiß man hier an dieser Stelle nicht, aber es ist schon skurril. Um so auszudrücken.
Ja, und wie läuft das Ganze dann jetzt ganz aktuell weiter? Das ist ja immer noch pending. Also wir sprechen jetzt hier in den letzten Tagen, 15. Mai 2024. Die Stadt Hamburg meldet Wiederkaufsrecht für das Elbtower-Grundstück an. Zitat, sie sei gemacht worden, um sich alle Möglichkeiten offen zu halten, sagte der Sprecher der Stadtentwicklungsbehörde. Die bevorzugte Lösung der Stadt ist den Angaben zufolge weiterhin, dass ein privater Investor den Rohbau übernehme und fertigstelle. Der Rückkauf des Grundstückes könne für die Stadt beispielsweise dann in Frage kommen, wenn der Insolvenzverwalter einen Investor bevorzugen würde, der für die Stadt nicht in Frage kommt. Damit droht dem NDR zufolge eine Situation, die die Stadt immer vermeiden wollte. Sie wäre faktisch der neue Bauherr des Milliardenprojektes. Und jetzt stellt euch bitte eines vor, wenn der Staat Bauprojekte übernimmt, ja, Beispiel Elbphilharmonie, Beispiel Bär, Flughafen Bär in Brandenburg, Beispiel Stuttgart 21, dann garantiere ich euch eins, sowas Teures über Planung, über Zeit habt ihr noch nie erlebt, wenn es überhaupt fertig wird. Und das ist immer ein großes Problem. Ich glaube, das wissen die auch selber.
Ja, und jetzt mittlerweile sind von der Signa die zwei Unternehmen, die Signa Holding und die Signa Prime, die zwei größten Insolvenzen, die es jemals in der Geschichte in Österreich gab, mit passiver in Millionen oder Milliarden, 5 Milliarden über die Signa Holding, 4,5 über Signa Prime, Signa Development 1,3 Milliarden, das mal hier eingeblendet an dieser Stelle. Also er schuldet jetzt, da diese Firmen ja Insolvenz angemeldet haben, extrem vielen Leuten Geld, weil er, wie gesagt, um das Konstrukt nochmal hier auch einmal einzublenden, da gibt es eine gute Grafik über das Schneeballsystem von der Signa, von der Bild. Er hat ja nicht nur von den Banken durch die höheren Bewertungen mehr Kredite bekommen und mehr Finanzierung bekommen, sondern er hat sich auch über Investoren Investments beschafft, denen er Dividenden hätte auszahlen müssen auf ihr Geld, was sie investiert haben, hat sich selber dauerhaft seine Provision rausgezogen und dann ist das Ding am Ende eingestürzt, aber er schuldet ja jetzt noch einen Haufen sehr, sehr mächtiger Personen sehr, sehr viel Geld, mitunter beispielsweise der Peugeot-Familie oder auch, da war der Trip in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi wohl erfolgreich damals mit dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz. Er schuldet auch dem Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate etwa 250 Millionen Euro.
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Zitat hier.
Aber das war es auch nicht ganz, Philipp, sorry, um die Liste länger zu machen, hier mal noch ein paar Beispiele. Natürlich schuldet auch vielen Banken sehr, sehr viel Geld. Hier der Allianz 300 Millionen, Landesbank Hessen-Thüringen 628 Millionen, Unikredit 600 Millionen, Raiffeisen Landesbank Niederösterreich 280 Millionen und so weiter und so fort.
Ja, also wie gesagt, es ist, das ist natürlich, man muss das, der hat sich ein Riesenimperium aufgebaut und jetzt sind da natürlich sehr viele Leute drinnen und oftmals gerade im Immobilienbereich, da sind ja Pensionsfonds dabei, da wirkt jeder mit, ja. Ich denke, grundsätzlich hat er sich damit keinen Gefallen getan. Ich habe übrigens hier vorher jetzt den Bereich gefunden, was ich vorher in der persönlichen Geschichte erzählt habe. Das können wir gerade mal einblenden. Das ist die Struktur der Signa-Gruppe. dass, ich sage ja nicht um welche Firma, aber nur, dass, da ging es um die Signa Sports United, die es dann auch komplett weggehackt hat. Also hier hat es ja, der ist sehr, sehr breit aufgestellt gewesen. Signa RFR US Selection Chrysler Building. Ja, das ist dieses alte Art Deco Building, Chrysler Building, blenden wir gerade mal ein in Manhattan. Da war er beteiligt. Signa Luxury Hotels, da hat er das Chalet N in Lech, das werden einige kennen, in Oberlech. Hotel Bauer Palazzo in Venedig, ein wunderschönes Hotel. Und dann das Park Hyatt in Vienna, wie ich finde, das ist ein auch sehr tolles Objekt, wo er dran beteiligt war. Es gab die Signa Premium, Globus, KDW-Gruppe in Berlin, Selfridges Group in Großbritannien. Selfridges ist riesig. Signa Department Store, also die Kaufhäuser, das war dann Galeria und Galeria Karstadt und Kaufhof. Signa Food and Restaurants, Galeria Markthalle und Galeria Restaurants. Er hatte die Kostsparkasse, das in der Prime Selection war, das Kaufhaus Tirol drin, das ist einer der ersten, das er groß aufgebaut hat. Das war noch im Anstieg. Das Goldene Quartier in Wien, das Kunstforum in Wien. Ich glaube, das Goldene Quartier, meines Wissens nach, steht jetzt gerade auch still. Da wird nicht weiter gebaut. Die Sparkasse in Wien. Das Kaufhaus Lamar ist auch aus Wien und die alte Akademie aus München, der Elbtau in Hamburg. Also das ist schon ganz, ganz wild. Und viele Leute sagen ja auch, der hätte das weitergespielt. Also der wäre heute noch da, wären die Zinsen nicht so hoch gegangen, dann würde der heute noch weiter bauen und hätte wahrscheinlich jetzt noch ein viel größeres Immobilienportfolio sich zusammengeschafft. Und so hat es das ganze Ding jetzt eben zusammengeklappt mit vielen, vielen Problemen auch dabei und vielen Leuten, wo ich sagen würde, da möchte man wahrscheinlich kein Geld schulden. Wenn wir gerade mal hier nochmal vorlesen, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate fordert sein Geld zurück, Zitat, es sei für sie schlimmer, das Gesicht zu verlieren als das Geld, ja. Und da sieht man natürlich auch die kulturellen Unterschiede. Auf jeden Fall laufen separate Verfahren gegen ihn in Liechtenstein, in Deutschland, in Österreich jeweils, unter anderem wegen Korruptionsverdacht. Da geht es eben darum, dass er seine verschiedenen Berater, die er meistens aus der Politik rausgezogen hat, dass er die und eben andere Politiker noch in ihren Rollen als Politiker, also die keine Ex-Politiker waren, die er dann wahrscheinlich geschmiert hat, um an seine Filetstücke ranzukommen, um seine Deals zu machen. Und Kian, auch das, ich meine, das ist jetzt keine Neuigkeit, wenn du mit ganz normalen Maklern sprichst, ja, der ganz normale Makler, ja, der mit seinem Auto in der Gegend rumfährt, die Situation, was da immer noch geschmiert wird mit dem Bauamt. Ich kann dir eine sehr interessante Geschichte erzählen aus Berlin, die wollte ich dir sowieso erzählen. Ich war jetzt letztes Wochenende war ich in Berlin. Und habe da mit einem sehr großen Bauentwickler gesprochen und ich habe mit einem Makler gesprochen. Und der hat mir Stories erzählt, ich konnte das nicht glauben. Der sagte, die Wohnungsnot in Berlin aktuell ist so dramatisch, dass er tagtäglich von Frauen, er hat mir das gezeigt auf seinem Mobiltelefon, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, ich habe es mir durchgelesen, von Frauen regelmäßig Angebote bekommt, Sex gegen eine Wohnung. Also Frauen prostituieren sich in Berlin, weil die Wohnungsnot so krass ist, dass ich weiß noch, einer hat ihm zum Beispiel geschrieben, wie oft muss ich mit dir schlafen, dass ich die Wohnung bekomme? Straight so raus, ja. Und er sagte, du kannst dir das gar nicht vorstellen, was da abgeht. Die Wohnungsnot ist so dramatisch, dass die Leute quasi fast alles bereit sind zu tun, um einfach an eine Wohnung ranzukommen. Also es ist schon heftig.
Aber geht's da einfach nur darum, dass sie die Genehmigung kriegt, diese Wohnung zu mieten, oder geht es da darum, dass sie das Geld nicht hat?
Dass sie einfach nur die Wohnung, dass sie den Zuschlag kriegt. Also sprich, die Immobilienpreise sind ja teilweise gefallen, der Markt ist schwerer gewesen, was den Verkauf angeht, so ist alles richtig. Ja, das hat man auch in Stuttgart massiv gespürt. Aber die Wohnungsnot gemessen an den Menschen, die eine Wohnung brauchen in Berlin, ist so dramatisch, dass einfach die Leute finden keine neue Wohnung. Und das witzigerweise, als ich vom Flughafen nach Mitte zum Hotel gefahren bin, hat mein Taxifahrer mir schon gesagt, hey, das ist so krass, es ist so pervers geworden, wir finden keine neue Wohnung mehr und so weiter. Und einen Tag später saß ich dann eben mit dem jungen Mann dort und der mir diese Story erzählt hat. Und ich habe gesagt, zeig mir das bitte, hey, ich will das sehen, ich glaube das nicht. Dann hat er gesagt, ich zeig dir das hier, zack, guck dir mal die an. Die schickt ein Bild, die haben Bilder von sich geschickt, ja, also anzügliche Bilder. Und haben sich angeboten, haben gesagt, hier, das kannst du haben. Bitte sehr, wie oft muss ich mit dir schlafen, dass ich diese Wohnung bekomme? Also, dass ich den Zuschlag bekomme, diese Wohnung mieten zu dürfen. Ja. Dann kannst du dir vorstellen, was da teilweise für Gelder auch fließen werden, wenn so dramatische Zustände sind. Und das ist übrigens auch wieder eine Geschichte, ne? Was sagt der Staat? Er sagt, ja, wir wollen bezahlbaren Wohnraum bieten. Und sie machen es ja aber nicht, ja, sondern sie sorgen dafür, dass die großen Bauträger sagen, wir können gar keine neuen Wohnungen mehr bauen, es lohnt sich nicht, ist alles viel zu teuer, bürokratischer Aufwand ist viel zu extrem und das führt dann halt auch zu solchen Verwerfungen.
Also, um das jetzt mal abzuschließen, Philipp, ich finde wirklich, dieser ganze Fall René Benko ist ein Paradebeispiel für Korruption wirklich auf höchster Ebene bei uns hier in Europa, wo oftmals mit erhöhter Nase rübergeschaut wird in andere Kontinente dieser Welt und behauptet wird, die sind alle so korrupt, während es hier wirklich auf höchster Ebene mit dem Kanzler von Österreich, der da mit ihm auf einen Flugtrip geht, um ihm noch mehr Geld einzuheimsen. Und ich bin mir auch sicher, Philipp, das ist jetzt einfach nur meine Vermutung, aber ich bin mir persönlich sicher, dass da vor allem auch zwischen den Banken extrem viel Korruption passiert ist, dass sie überhaupt diese Neubewertungen, diese neuen Kredite bewilligt haben und dass da nicht ordentlich nachgeprüft, ordentliche Due Diligence betrieben wurde. Und wer trägt am Ende die Kosten für das Ganze? Oder wer hat am Ende Nachteile aus so einer Situation, aus so einer gigantischen Geldschaffung aus dem Nichts? Der normale, der einfache Bürger, dessen Geld entwertet wird. Und ja, das ist für mich ein riesiger Skandal, den auch viele, weil es einfach so abstrakt, ja, da hat er Kredite genommen und Geld eingetrieben. Die verstehen gar nicht, was das dann für reale Auswirkungen auf den normalen Bürger im Land am Ende des Tages hat.
Ja, natürlich. Aber weißt du, es ist immer leider, und es war schon immer so, dass dass so ziemlich alles auf dem Rücken des Normalen, ja, normal, die Masse der Menschen, der normale Mensch, der seiner Arbeit nachgeht, der im Zweifelsfall von solchen Dingen gar keine Ahnung hat, der versteht gar nicht, der beschäftigt sich gar nicht damit, der sieht das jetzt vielleicht heute hier. Der ist vielleicht er oder sie ein Verkäufer, eine Verkäuferin bei Karstadt gewesen. Ich kannte auch eine sehr gute, bekannte Frau von mir, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, die ist, die hatte damals bei Karstadt gearbeitet. Ich weiß auch noch, da hatten wir damals, da habe ich Bekannte von meiner Mutter, da haben wir immer so große Rabatte bekommen über sie, wenn wir Kochtöpfe und so Zeug halt gekauft haben. Und die hat dann auch irgendwann ihre Arbeit verloren. Ja, und das sind die kleinen Leute, während die Großen sich dann darum streiten, ob der jetzt noch seine 100-Meter-Yacht behalten darf oder nicht. Ich meine, jetzt ist es natürlich ja, das ist jetzt gibt es ja mächtige Leute, die wollen ihr Geld zurück, aber das ändert nichts daran. Die werden nicht pleite gehen daran, dass sie jetzt dieses Geld verloren haben. Das mindert nicht die Verluste, die sie haben. Aber ich will damit nur sagen, wenn der Staat funktionieren würde, wenn es wirklich gerecht wäre, dann würde man solche Auswüchse nicht zulassen. Ja? Dann hätte man Mechanismen installiert, die verhindern, dass es überhaupt erst so weit kommen kann. Aber daran sieht man halt, dass dass es oftmals eben nicht fair zugeht in solchen Fällen, vor allem nicht, wenn es um so viel Geld geht.
Ja, so, dann würde ich sagen, Philipp, mich würde interessieren, was eure Meinung, also liebe Zuschauer, in den Kommentaren ist. Lasst uns da gerne mal wissen, wie ihr zu dem Thema steht, ob wir das vollständig nachvollziehen können, nicht, wie das funktioniert ist und was das für Auswirkungen hat. Und ja, einfach mal, wie euer Stand zu dem Ganzen ist. Hast du noch was abschließend zu dem Ganzen zu sagen, Philipp?
Ja, ich möchte noch ein Zitat am Ende bringen, ein Resümee, das gezogen wurde im Fokus, das sie sehr treffend und sehr ehrlich ausgeschrieben haben. Und zwar wird da gesagt, Zitat, doch am Ende dieser beeindruckenden Aneinanderreihung von anrüchigen Geschäften und Geschäftspraxen bleibt nur das eine Gefühl, dass auch dieses Finanzdesaster vermutlich unter den Teppich der Geschichte gekehrt werden wird, warum auch nicht, ist ja schließlich schon alles bezahlt vom Steuerzahler. So, mit diesen abschließenden Worten. Kian, hat Spaß gemacht, war sehr, sehr interessant. Lasst uns ein Feedback dran. Findet ihr das gut, dass wir solche Themen aufarbeiten? Wie gefällt euch das? Welche Themen würdet ihr gerne von uns aufbereitet haben? Wir wollen uns ja beispielsweise auch der Uwe Barschel-Thematik annehmen. Wir arbeiten gerade ein hochspannendes Thema aus zum Thema Organhandel und werden das auch gerne in Zukunft weiterhin machen. Hinterlasst uns gerne eure Ideen. Ich wünsche jetzt allen eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.